Der Thomas Koschwitz Podcast.
Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Willkommen beim Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute ist mein Gast Stefan Aust, Journalist, seit langen Jahren Chefredakteur von verschiedenen Zeitungen, auch beim Spiegel, bei dem großen Magazin und jetzt Herausgeber von Welt, Welt am Sonntag und dem Weltfernsehen, was es ja gibt. Der Mann hat eine Biografie vorgelegt, Zeitreise. Und das ist spannend, weil der hat sich ja mit allen möglichen spannenden Themen schon beschäftigt, hat den Bader-Meinhof-Komplex aufgeschrieben, es gibt sogar einen Film darüber. Er hat Werner Maus, diesen Privatdetektiv, der eine wichtige Rolle auch in den Geheimdiensten spielt, verfolgt und auch aufgeschrieben. Und ich habe den ein paar Mal getroffen in meinem Leben und Stefan Aust ist ein relativ kurzer Mann. Ich bin auch nicht besonders groß, aber wir haben uns immer, wenn wir uns getroffen haben, so ein bisschen angekiekst. Der ist halt unfassbar schlau, aber eigentlich ziemlich schüchtern im normalen Leben, wenn er nicht vor irgendwelche Kameras oder Mikrofone treten muss. Aber der weiß sehr viel. Und weil er so viel weiß und weil es im Grunde genommen fast schon so eine Art Geschichtsunterricht ist, wenn man dem zuhören darf, habe ich gedacht, ich lade ihn mir ein, wenn mir auch natürlich völlig klar ist, dass all die Damen und Herren, die häufig in diesem Podcast vorkommen, vor allen Dingen von ihrem tollen Buch schwärmen. Aber das Gespräch, was wir aufgenommen haben, zeigt, dass er doch durchaus viel Spaß an der eigentlichen Geschichte hat und weniger an der Werbung. Also jetzt viel Spaß mit dem Journalisten, dem Bestseller-Autoren Stefan Aust. Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr. Ich habe einen sehr klugen Mann am Telefon, nämlich Stefan Aust. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Sie haben eine Biografie vorgelegt im jetzt etwas höheren Alter, wobei das ja heute alles nicht mehr so doll ist mit dem hohen Alter.
Doch.
Doch, finden Sie?
Machen wir uns da keine falschen Vorstellungen. Ich werde demnächst, also gut, in 4 Wochen, ne?
Ja.
Aber immerhin, man weiß ja nie, was noch passiert, 75 und das finde ich schon ganz schön viel.
Das schockt Sie das?
Ach, man hat ja 75 Jahre Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen, dass es irgendwann mal kommt. Ne?
Ja, das ist auch wieder wahr. Sie haben eine Reihe von Büchern geschrieben. Ich erzähle es nicht Ihnen, sondern natürlich meinen Hörerinnen und Hörern. Der Bader-Meinhof-Komplex, Standardnachschlagewerk zur RAF, dann Chefredakteur von verschiedenen Magazinen, Nachrichtenmagazin der Spiegel, Spiegel TV gegründet, dann natürlich Herausgeber und Chefredakteur, kurzzeitig auch mal bei der Welt und Welt am Sonntag. Und ja, Sie fangen Ihr Buch an mit einem spannenden Zitat. Zeit, so schreiben Sie da, ist der Abstand zwischen Ursache und Wirkung in der Physik und genauso auch in der Geschichte. Und dazwischen liegt unser Leben, unsere persönliche Zeitreise. Welchen Moment in der Geschichte Ihres Lebens würden Sie denn gerne nochmal erleben, wenn Sie so in der Zeit reisen könnten?
Oh Gott, das ist aber wirklich eine interessante Frage. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Punkte. Es gibt Punkte, bei denen eigentlich waren die besten Punkte waren immer, wenn irgendwas richtig schief gegangen ist. Und später stellte sich dann heraus, mein Gott, was für ein Glück, dass das jetzt schief gegangen ist.
Ein Beispiel.
Da gibt es wirklich eine ganze Menge Dinge. Also ich meine, nehme mal an, das, was viele Leute irgendwie als sozusagen den ultimativen Fall gesehen haben, als sie mich da beim Spiegel irgendwie rausgesetzt haben, als die Mitarbeiter-KG de facto die Macht übernommen hat, da muss ich Ihnen sagen, war ich heilfroh, dass ich da weg war, weil es nicht mehr schön war. Und dann hinterher habe ich gemerkt, es gibt eine Zeit nach dem Spiegel, da habe ich ganz neue Sachen angefangen und das war im Grunde wirklich sehr gut. War immer ein Wechsel ist sehr gut und sehr wichtig. Übrigens auch in der Politik.
Absolut, da kommen wir noch drauf. Aber trotzdem ist der erste Moment, könnte ich mir vorstellen, natürlich doch mit Kränkung verbunden, oder?
Nee, eigentlich nicht. Wenn man realistisch ist und wenn man sieht, was weiß ich, zum Spiegel, wir müssen jetzt nicht so umfangreich über den Spiegel reden, aber ich war da ein angestellter Manager. Und das war mir immer klar, ich bin ein angestellter Manager und ich habe eine bestimmte Ausgabe zu erfüllen. Und wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern bei den Gesellschaftern, dann ist das so wie im Parlament, da wollen die auch eine neue Regierung einsetzen. Und als Augstein tot war, war mir klar, meine Tage sind da gezählt. Das hat dann noch lange gedauert oder relativ lange gedauert, eigentlich viel zu lange. Im Grunde hätte ich weggehen müssen, als Augstein nicht mehr da war, okay. Muss ich mal ehrlich sagen. Aber ja. Das nur am Rande.
Ja, so ein Chefredakteur, ich versuche mir das immer vorzustellen. Man kriegt ja alle möglichen Geschichten mit, manchmal auch die unangenehmen. Zum Beispiel bei der Bild-Zeitung gibt es so einen Vorgang, der nicht ganz angenehm war, wahrscheinlich für Herrn Reichelt. So ein Chefredakteur, was ist das? Ist das der letzte Leser der Zeitung, bevor sie rausgeht? Ist er derjenige, der alles weiß und wissen muss? Oder was ist er?
Der weiß weder alles, noch muss er alles wissen, aber er sollte versuchen, alles zu wissen. Ich habe versucht, solange ich das beim Spiegel gemacht habe oder Spiegel TV sowieso vorher, das war noch ein bisschen anders, weil ich da ganz intensiv in die Arbeit direkt eingebunden war. Beim Spiegel war es ja so, es gab eine riesengroße Zahl von wirklich sehr, sehr guten Journalisten, die recherchiert haben, die Geschichten geschrieben haben. Und ich hatte immer... Ja, ich will mal sagen, ich hatte eine gewisse Angst davor, dass irgendetwas schief geht, dass irgendjemand einer Spur nachgeht und nicht merkt, dass sie in die falsche Richtung führt. Deswegen habe ich zum Beispiel beim Spiegel bei gravierenden Geschichten, man konnte sich natürlich nicht mit den Hintergründen aller Geschichten richtig befassen, aber bei gravierenden Geschichten, bei denen ich wusste, das gibt irgendwie eine größere Affäre, einen Skandal, Untersuchungsausschuss oder was weiß ich, habe ich immer darauf geachtet, die Hintergründe herauszufinden. Ich wollte selbst von den Autoren wissen, wo habt ihr das eigentlich her? Wer hat euch das gegeben? Unter welchen Bedingungen habt ihr das gekriegt? Um zu wissen, ob man den Quellen wirklich trauen kann, das hat sich im Endeffekt auch als sehr notwendig erwiesen. Ich habe dann immer so einen Spruch gehabt, ich habe gesagt, wenn ich schon meinen Kopf in die Schlinge halte, dann will ich wenigstens wissen, wie halt bei der Strecke.
Okay.
Nicht ganz logisch, gebe ich zu.
Ja. Stefan Aus ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über eine Biografie von Ihnen, die Sie rausgebracht haben, weil Sie jetzt demnächst 75 werden. Den Anfang finde ich spannend. Also Sie fangen so ein bisschen bei Adam und Eva an, also Ihren Großeltern. Aber kommen dann zu etwas, was ich persönlich sehr lustig finde, weil es so ihren Dickkopf auch deutlich macht. Sie sind in einer Schülerzeitung. Und in dieser Schülerzeitung schreiben Sie Dinge, die den Lehrern und vor allem dem Direktor nicht so gut gefallen haben könnten. Und deswegen sagen Sie, okay, dann lagern wir einfach die Zeitung aus und machen sie nicht mehr auf dem Schulgelände, sondern verkaufen sie außerhalb.
Naja, es gab eine kleine Stufe dazwischen. Die Stufe dazwischen war, dass der Direktor gesagt hat, so jetzt braucht ihr einen Vertrauenslehrer, so heißt es natürlich immer. Und den dürft ihr euch auch aussuchen. Aber alle Artikel, die erscheinen, werden, bevor sie gedruckt sind, von diesem Vertrauenslehrer gelesen. Und da habe ich gesagt, nein, das ist Vorzensur, das mache ich nicht mit. Dann geben wir die Zeitung außerhalb der Schule heraus und verkaufen sie außerhalb des Schulgeländes. Wir durften sie nicht mehr auf dem Schulgelände verkaufen, sind dann auf die Straße gegangen, übrigens vor der Schule auch, und haben die in Buchhandlungen verkauft. Und das hat natürlich, wenn man sich vorstellen kann, zu einigen Ärger in der Schule geführt. Das hat dann natürlich auch umgekehrt für Aufmerksamkeit gesorgt, sodass dann ich meinen ersten Panorama-Auftritt als Schülerzeitungsredakteur hatte.
Ja. Also Sie haben da selbst geschrieben, dass Sie eigentlich selber aber gar nicht viel schreiben konnten, weil Sie damals noch nichts zu erzählen hatten. Wie muss ich das verstehen?
Naja, Sie müssen sich das so vorstellen. Wir haben diese Zeitung gemacht. Ich war Herausgeber. Ich dachte, das ist nicht so eine wichtige Position wie die Position des Chefredakteurs, aber in Wirklichkeit ist sie, jedenfalls habe ich das beim Spiegel so gesehen, die wichtigere. So, also ich habe versucht, ein möglichst interessantes Blatt zu machen. Das erschien auch nicht so wahnsinnig häufig, alle ein oder zwei Monate. Und ich habe mir die besten Schreiber geholt, die schreiben konnten, bei uns in der Schule. Der junge Wolfgang Röhl, also der Bruder von dem Konkret-Herausgeber Klaus Rainer Röhl. Wolfgang Röhl konnte sehr gut schreiben. Dann habe ich aber auch Leute dazu geholt, Schüler von anderen Schulen. Zum Beispiel habe ich Hendrik Broder habe ich irgendwann mal getroffen und habe den engagiert.
Ja, großartig, den schon. Ja.
Ich hatte einen sehr guten Freund, der leider sehr frühzeitig in einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen ist, Rolf Heuer. Also wirklich sehr gut schreibende Leute. Und so gut konnte ich nicht schreiben. Und ich habe deswegen auch immer gedacht, die können schreiben, ich kann nicht schreiben. Und ich habe erst sehr viele Jahre später eigentlich gemerkt, woran das lag. Das lag daran, dass ich in Wahrheit nichts zu erzählen hatte. Andere Leute konnten auch was erzählen, wenn sie nichts zu erzählen hatten. Ich konnte das nur, wenn ich was recherchiert habe. Und das habe ich dann erst dadurch gelernt, dass ich bei Panorama oder sonst wo Filme gemacht habe und die dann betexten musste.
Was heißt gut schreiben können?
Ja, oh Gott, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Gut schreiben können war für mich erst einmal gute Sätze bauen können, einen Vorgang gut beschreiben zu können. Und das wiederum konnte ich nur dann, wenn es wirklich ein Vorgang war, den man auch beschreiben konnte, dass ich Hintergründe dargestellt habe, dass ich ein Sachverhalt beschreiben konnte und den musste ich erstmal recherchieren. Ich musste eigentlich erst immer recherchieren, bevor ich geschrieben habe.
Stefan Aust ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt eine Biografie und wir wissen von diesem Mann, dass er eigentlich immer, wenn es ums Zeitgeist geht und um Dinge, die spannend sind, dass Sie da mittendrin sind. Es gibt eine Situation, da habe ich gedacht, ach na ja, klar, dann kann er sich ja natürlich auch auskennen im Bader-Meinhof-Komplex. Es geht da sogar bis hinein zu Kindesentführung und ich weiß nicht alles. Können Sie diese Geschichte bitte nochmal erzählen? Weil das ist ja unfassbar.
Naja, das ist eine lange Geschichte, aber ich will das jetzt mal ganz knapp machen. Ich habe ja nach der Schule bei der Zeitschrift Konkret gearbeitet. Und zwar nicht, weil ich so besonders links war, sondern weil der Herausgeber Klaus Rainer Röhl über unsere Schülerzeitung kannte und der Meinung war, ich könnte das irgendwie mitmachen. Dann habe ich bei dem angefangen, relativ schnell, habe Layout gemacht, Management gemacht, Bilder ausgesucht, Überschriften gemacht, Artikel zusammengekürzt oder auch redigiert, würde ich nicht sagen. So, und das war ja die Zeit der beginnenden Studentenbewegung. Ulrike Meinhof war Kolumnistin bei der Zeitung. Ich habe durch diese Studentenbewegung und dadurch, dass ich bei Konkret war, eben sehr viele Leute kennengelernt. Rudi Dutschke, Horst Mahler, Peter Schneider, Otto Schily, also alle möglichen Leute. So, und aus diesem Umfeld hat sich dann ja nachher die RAF gebildet. Ulrike Meinhof ist in den Untergrund gegangen, hat Andreas Bader, Gudrun Ensslin kennengelernt und so weiter. So, und Ulrike Meinhof lebte vorher zusammen, bevor sie in den Untergrund gegangen ist, mit Peter Hohmann. Das war eigentlich ein guter Freund von mir. So, und dann begann diese ganze Bader-Befreiungsgeschichte und die Kinder von Ulrike Meinhof wurden von einer Frau, die zum Umfeld dieser Gruppe gehörte, weggebracht. Und zwar nach Sizilien. Das wusste aber keiner. Und der Vater, Klaus Rainer Röhl, der ja das Sorgerecht hatte, hat sie über Interpol suchen lassen. Sie wurden aber nicht gefunden, weil niemand wusste, wo sie waren. Und über Peter Hohmann hatte ich erfahren, was die Gruppe vorhatte. Nämlich, sie wollten die Kinder in ein Kinder-Guerilla-Camp in Jordanien schicken. Und darüber wusste ich ein bisschen was, weil wir darüber meine Geschichte bei Konkret gemacht hatten. Und das war dann vor dem schwarzen September. Also es war wirklich, Krieg lag dort wirklich in der Luft. Und dann haben wir herausgefunden, wo die Kinder waren. Die junge Frau, die Kinder dahin gebracht hat, die hat uns gesagt, wo die sind, weil sie das auch für nicht zu verantworten hielt. So, und na gut, dann habe ich das gemacht, was man machen würde, wenn man weiß, wo die Kinder sind. Ich habe sie geholt.
Ja,
und dem Vater zurückgegeben.
Aber mutige Aktion, also mittendrin.
Naja, man wusste ja vorher, ach Gott, man war ja auch ein junger Kerl und es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit, wenn man wusste, wo die waren, dass man versuchte, das irgendwie hinzukriegen. War vielleicht auch ein bisschen Abenteuer dabei, will ich jetzt nicht ausschließen.
Stefan Aust, Koschwitz zum Wochenende und wir reden über ein spannendes Leben und über die politische Sicht. War es Ulrike Meinhof, die Ihnen gesagt hat, Sie sind unpolitisch?
Ja. Das ist eigentlich eine ganz lustige Szene, die habe ich immer wieder erzählt. Man darf die jetzt auch nicht überbewerten, aber es war so, Ulrike Meinhof war ja nur Kolumnistin, die war nicht mehr Chefredakteurin und war deshalb auch nicht ständig in der Redaktion. Aber wenn sie dann mal in die Redaktion kam, dann erklärte sie uns natürlich allen die Welt und die Weltlage. Und sie war sogar, was ich damals nicht wusste, Mitglied der illegalen KPD. Da kann man gar nicht austreten. Das war sie praktisch bis zu ihrem Lebensende. Und sie hatte sehr enge Beziehungen zur DDR. Sie war also, ich will mal sagen, eigentlich eine ziemlich stramme Kommunistin, könnte man eigentlich schon sagen. So, und alle diejenigen, die nicht ihrer Meinung waren, die waren irgendwie unpolitisch. So. Also du bist ja unpolitisch. Also halt du dich da mal raus, bist da unpolitisch. Ich konnte eigentlich ganz gut mit ihr, so ist das nicht. Vor allen Dingen hat sie, glaube ich, geschätzt, dass ich ziemlich fleißig war. Ich habe also wirklich sehr hart dort gearbeitet. Aber ich war so der Vertreter, sie sagt ja mal, des illustrierten Kurses. Der will ja sowas wie eine Mischung aus Stern und Spiegel aus Konkret machen. Und das sah sie irgendwie ganz anders. Sie wollte irgendwie eine linke Kampfzeitschrift daraus machen.
Ja, hat sie es eigentlich persönlich, also als sie dann sozusagen durch den Fall der Mauer davon in Kenntnis gesetzt wurden, gewundert, dass die Mitglieder der Bader-Meinhof-Bande oder auch der Nachfolger sozusagen dann in der DDR mit neuen Identitäten gefunden wurden?
Also ich war ehrlich gesagt sehr überrascht. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass die bundesdeutschen Sicherheitsdienste sowas nicht mitkriegen würden. Also darüber war ich sehr erstaunt. Was mir klar war schon vorher, dass die DDR und die Stadtsicherheit will man sagen, toleriert haben und gesehen haben, dass die RAF-Leute oder die von der Bewegung 2. Juni, dieser Berliner terroristischen Gruppierung, die sind ja häufig durch Ost-Berlin durch irgendwo gefahren und dann von Schönefeld aus, vom Flughafen aus irgendwo hingeflogen. Das heißt, die wussten schon, wer das ist, und die haben die zwischendurch auch abgefangen und vernommen und dann wieder weitergelassen. Das war mir klar. Aber dass RAF-Aussteiger oder sogar aktive RAF-Mitglieder wie Christian Klar in der DDR waren zwischendurch, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe darüber aber in dem Buch, ist ja eine relativ lange Passage, genau darüber, weil der dafür zuständige Stasi-Offizier, Oberst Vogt, den habe ich später mal kennengelernt und bin mit dem ja wirklich ganz gut befreundet, muss ich wirklich sagen. Und der hat mir damals, der wurde selbst auch vom BKA gesucht, und ich habe mich häufig mit ihm im Ausland irgendwo getroffen, in Rom und Neapel und auch mal in Wien und in Athen. Gut, da habe ich ihn im Gefängnis besucht. Und da hat er mir diese ganze Geschichte sehr detailliert erzählt. Und wir wollten ursprünglich mal ein Buch darüber machen, das ist dann aber irgendwie nichts geworden. Aber von diesen Aufzeichnungen, von meinen, aber auch von seinen, habe ich jetzt eine ganze Menge für dieses Buch verwendet. Also die ganze Geschichte, wie er mir erzählt hat, wie Christian Klar und Inge Fied und andere da in Ost-Berlin waren, das hat noch nirgendwo so detailliert gestanden. Das habe ich da jetzt reingeschrieben. Ich habe ihn allerdings auch vorher gefragt, ob ich das darf. Denn das sind ja zum Teil seine Erinnerungen, die er mir gesagt hat.
Stefan Aust ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Zeitreise von Stefan Aust und damit über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Reden wir mal über die Wahrheitsfindung. Also Sie haben etwas, wie ich finde, Erstaunliches gemacht. Sie haben sozusagen zum Beispiel Spiegel TV mitgegründet. Und auf die Frage, ich glaube, von Erich Böhme, der damals der Chefredakteur des Spiegels war, wer denn die Beiträge, die Sie da so ausstrahlen, abnimmt, haben Sie gesagt, ich.
Ja.
Das heißt, mit anderen Worten, Sie waren sich schon ziemlich sicher, dass das auch immer alles genau passen würde.
Naja, das war im Grunde noch viel einfacher. Ich wusste, was für harte Arbeit das sein würde. Ich hatte vorher 15 Jahre Panorama-Beiträge gemacht. Ich wusste so ungefähr, wie das ging. Hatte da ja wirklich sehr gute Lehrmeister. Und die Sendung war am Sonntagabend. Und mir war klar, dass wir bis kurz vor der Ausstrahlung der Sendung daran arbeiten müssten. Und dann habe ich mir einfach ganz pragmatisch vorgestellt, wie geht das eigentlich vor sich, wenn dann plötzlich ein Spiegel-Chefredakteur kommen würde, der ärgerlich aus Sylt vorzeitig zurückkommen muss von seinem Wochenende und soll dann die Sendung abnehmen. Und dann soll er sagen, das ist aber nicht in Ordnung und schneidet das mal um. Das war einfach überhaupt nicht machbar. Und entweder hat man mir zugetraut, das irgendwie so gut wie es geht zu machen, oder man muss jemand anders damit beauftragen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich. Und ich will Ihnen sagen, ich habe meine Erfahrung ja bei Panorama über viele Jahre gehabt. Ich habe mich zum Beispiel, als der Stern bei den Hitler-Tagebüchern kam, habe ich einen Beitrag darüber gemacht und habe an einem einzigen Nachmittag herausgefunden, dass die Dinger mit allergrößter Wahrscheinlichkeit falsch sind und woher sie kommen. Ich wusste nicht, dass der Kujau, der die Dinger da verkauft hat, die Hitler-Tagebücher, dass der die auch geschrieben hat. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Aber ich habe herausgefunden, woher die kamen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe einen festen Plan gehabt. Bei Spiegel TV und auch später beim Spiegel. Sowas darf mir nie passieren. Und deswegen bin ich außerordentlich vorsichtig gewesen und habe immer darauf geachtet, dass wir Sachen nochmal recherchieren. Und ich sage Ihnen, wenn wir dieses Gespräch jetzt vor 10 Jahren oder 15 Jahren geführt hätten, als ich beim Spiegel war, dann hätte ich gleich auf Holz geklopft und gesagt, ich hoffe, dass mir nichts passiert. Und wenn ich das so rückblickend sage, gröbere Fehler in der Zeit bei Recherchen und sonst was sind uns nicht passiert. Ich habe ein paar Geschichten in das Buch reingeschrieben, wo wir auf dem falschen Trip waren und wo wir sehr vorsichtig gewesen sind und dann es wirklich so haarscharf vermieden haben, dass uns eine falsche Geschichte durchgeht. Ich bin da sehr vorsichtig gewesen, bin ich übrigens auch immer noch. Es kann einem trotzdem was passieren.
In der Tat, es ist ja auch dem Spiegel, da waren Sie schon lange nicht mehr dabei, passiert, dass, ich glaube, Herr Relotius angefangen hat, Geschichten zu erfinden. Das kann man, wenn man da in der Entfernung ist und als Chefredakteur die Geschichte liest, nicht verhindern, oder doch?
Das kann man verhindern und das muss man verhindern. Dafür ist man ja eigentlich da, so etwas zu verhindern. Dass einem auch mal was durchrutschen kann, ist eine andere Frage. Aber wissen Sie, für mich war so interessant, als diese Relotius-Geschichte hochkam, da habe ich gesagt, wer ist denn Relotius? Ich kannte den gar nicht. Und dann habe ich erst gelesen, wie viele Geschichten der im Spiegel geschrieben hatte und wie viele Journalistenpreise der bekommen hatte. Und dann ist mir erst aufgefallen, bei einzelnen Geschichten, über die dann geschrieben wurde, dass ich mal angefangen hatte, die zu lesen. Und ich habe sie dann alle nicht weitergelesen. Ich habe, glaube ich, nie eine Geschichte von dem zu Ende gelesen, weil ich das immer nicht geglaubt hatte. Und zwar, und das sage ich jetzt nicht nur im Nachhinein, seitdem das aufgeflogen ist, sondern es hat mich dann erinnert daran, dass ich gelegentlich mal, wenn ich eine Geschichte auf dem Tisch hatte, mir den Reporter geholt habe und gesagt habe, das können Sie doch gar nicht wissen, was Sie da schreiben, was der jetzt fühlt und was er denkt.
Ja.
Und hab gesagt, streichen Sie das mal raus. Es sei denn, Sie schreiben dazu, er dachte das und das, wie er später sagte. Das ist was anderes. Nicht? Aber dann habe ich ein paar von diesen Geschichten gelesen und habe dann so überlegt, irgendwie sind das so, na, ich habe dann gesagt, das ist die Betrugssoftware des Journalismus. Gefühl, Gesinnung und Gelaber.
Okay.
Das habe ich versucht zu vermeiden.
Ja, dennoch geht es natürlich auch darum, dass eine Geschichte, und da sind wir ja sozusagen direkt bei der Konkurrenz, die es ja sozusagen überall jetzt auch in den Medien gibt, dass man sozusagen die beste Geschichte als erster hat. Dieser Wahnsinn, der wird ja durch die elektronische Verbreitung ja nicht langsamer, der ist ja wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sowas passieren kann.
Nein, das hatte nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern das hatte was damit zu tun, dass offenbar sowohl der Journalist selbst als auch seine Ressortleiter als auch die Jurymitglieder, die ihm dann später Preise gegeben haben, die haben das belohnt, was sie gern lesen wollten. Das ist das Entscheidende, glaube ich. Die haben ihn losgeschickt und er musste das und er sollte das liefern, von dem die Ressortleiter glaubten, dass sie das lesen wollten und von dem sie gedacht haben, dass die Leser das lesen wollen. Das ist so ein Konzept, was ich nie so richtig hatte. Ich wollte nicht das liefern, was die Leute gern lesen wollen. Das ist das eine. Aber das andere Problem, was Sie angesprochen haben, ist natürlich ein wirklich wichtiges und großes Problem. Nämlich, dass Leute im Internet, in den verschiedenen Medien und beim Twittern und bei Facebook und wo auch immer, dass da Informationen auf eine wahnsinnig schnelle Weise die Runde macht. Und das, was früher möglich war, zum Beispiel beim Spiegel mit einer großartigen Dokumentation, die jeden Satz, jedes Wort überprüft haben. Das ist natürlich sehr viel schwieriger geworden, weil es alles so schnell gehen muss. Das ist richtig. Das ist eine große Gefahr.
Stefan Aust, Sie haben gerade einen wichtigen Satz gesagt, nämlich ich hatte nie den Plan, das zu schreiben oder zu veröffentlichen, was die Leute gerne lesen oder hören wollen. Damit sind wir bei einem Punkt, den ich beobachte und da würde ich gerne wissen, ob Sie das heute genauso wahrnehmen, nämlich, dass diese ganzen investigativen Journalisten, die also unbedingt etwas rauskriegen wollten und genau recherchieren wollten und eben die Wahrheit wissen wollten, dass es die in dieser Menge nicht mehr gibt. Richtig oder falsch?
Das ist, glaube ich, nicht anders geworden. Es ist so, dass im Journalismus es sogar in der Zeit nach Watergate, nach der amerikanischen Watergate-Affäre, hat ja jeder Journalist gedacht, er müsste mal Watergate aufklären. und dann wurden viele Affären auch ein Stück zu so einer Watergate-Affäre hochstilisiert. Und also wenn ich habe mich ja sehr intensiv in dem Buch auch mit dieser ganzen Barschel-Geschichte beschäftigt. Ja. Ich habe auch das erste Mal so ein bisschen eine Theorie skizziert, was ich mir vorstellen könnte, wie es hätte gewesen sein können, was ich übrigens sonst nie gemacht habe. Ich habe mich da relativ weit vorgewagt, aber ich habe auch nur gesagt, ich verbinde jetzt sozusagen die festen Punkte mit geraden Linien. Und dann kommt ein Bild heraus und ich weiß nicht, ob das so gewesen ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, dass in der Geschichte der Journalismus insgesamt keine besonders gute Figur gemacht hat, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe auch so dem Begriff des investigativen Journalisten gegenüber immer eine gewisse Skepsis gehabt, weil so eine Art von Selbstbeweihräucherung dahinter steckt. Ich glaube, Der Journalismus besteht aus Recherchieren, im regionalen Bereich genauso wie im überregionalen Bereich und bei kleinen Affären genauso wie bei großen Affären. Und ich glaube, es ist wichtig zu versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, aber nicht von vornherein eine fertige Zielvorstellung zu haben, was unbedingt dabei rauskommen muss. Deswegen habe ich an ein paar Stellen in dem Buch auch eben, habe ich eben schon angedeutet, Geschichten aufgeschrieben, wo wir einer falschen Fährte nachgegangen sind und glücklicherweise gerade noch rechtzeitig gemerkt haben, dass es eine falsche Fährte war. Ich glaube, man muss sich selbst außerordentlich kritisch betrachten und auch seine eigenen Recherchen dann immer noch mal umdrehen und nochmal umdrehen, damit man nicht auf den falschen Trip gerät. Es gibt einfach auch Dinge, die findet man so einfach nicht heraus. Deswegen gibt es einige Fälle, mit denen ich mich seit Jahrzehnten befasse und sie vielleicht den Tatsachen immer ein Stück näher komme, aber im Endeffekt nicht beweisen kann.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel, es gab von Anfang an sehr viele Indizien dafür, dass in den Zellen des Gefängnisses im Hochsicherheitstrakt von Stammheim die Gefangenen, also die RAF-Gründer, Bader, Enzlin, Raspe, dass die in ihren Zellen abgehört worden sind. Und es gibt viele Indizien dafür und ich habe auch eine Menge neuer Informationen im Laufe der Jahre immer wieder rausgekriegt, unter anderem, indem ich vom Verfassungsschutz oder jetzt auch vom BND Akten ja eingeklagt habe und auch bekommen habe, sodass ich weiß inzwischen, wo die Kabel verlaufen sind und dass man das installiert hat, da gibt es gar keine Frage, das kann man beweisen mit offiziellen Akten. Ob die aber während der Schleierentführung oder auch in der Todesnacht tatsächlich abgehört worden sind, das habe ich bisher nicht beweisen können. Es gibt viele Indizien, die darauf hindeuten. Ich halte es auch für relativ wahrscheinlich. Ich hätte es übrigens gemacht, muss ich sagen, wenn ich Behörde gewesen wäre. Aber ich hätte gern das Tonband der Todesnacht, falls es das wirklich gibt. Und es gibt viele Indizien, dass es wahrscheinlich so gewesen ist. Aber beweisen kann ich das nicht, deswegen würde ich es auch nicht behaupten.
Stefan Aust hat die Zeitreise geschrieben, eine Biografie. Und wir sprechen hier bei Koschwitz zum Wochenende darüber. Was macht eigentlich ein Herausgeber?
Ja, das ist eine gute Frage. ich sage Ihnen, ich bin ja nur Herausgeber seit mehreren Jahren auch der Weltgruppe, also Welt am Sonntag und so weiter. So, was die Aufgabe wirklich ist, weiß ich auch nicht. Ich rede mit den Chefredakteuren, auch mit den Redakteuren. Ich schreibe das eine oder das andere, habe dadurch vielleicht einen gewissen Einfluss mit, aber den will ich jetzt nicht überschätzen. Für mich war der Begriff Herausgeber auch eigentlich immer eine wirklich besondere Bezeichnung, die sich bei mir auf Rudolf Augstein bezog. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man sagt, ich sei Herausgeber, was ja auch so im Impressum steht, das ist eigentlich eine Hausnummer zu groß für mich, weil ich unter Herausgeber sehe ich immer Rudolf Augstein und da finde ich den Begriff Herausgeber auf mich bezogen immer wie eine Anmaßung.
Also es muss Gerd Bucerius sein für die Zeit, es muss Augstein für den Spiegel sein, also schon jemand, der auch sozusagen mitgegründet hat, so sehen Sie es?
Richtig. Das ist ja was ganz anderes gewesen. Ich meine, Rudolf Augstein hat den Spiegel gegründet, er hat ihn aufgebaut, er hat ihm gehört, er hat einen Teil davon verschenkt, gut, selbst schuld. Aber er war der Spiegel und der Spiegel war Augstein. Und da war der Begriff Herausgeber war genau das Richtige. Und wie gesagt, das finde ich eigentlich eine Hutnummer zu groß für mich.
Würde denn heute das Entstehen einer solchen Zeitung oder auch einem Magazin noch funktionieren? Also gedruckt, die Woche zum Beispiel ist ja gescheitert.
Sie meinen jetzt die von Bissinger oder mein Projekt? Ich hatte ja auch mal ein Projekt, das die Woche hieß. Da hat der Verlag sich nachher nicht getraut, das zu machen. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Ich habe damals sogar, als sie mich gefragt haben, ob ich sowas entwickeln könnte, habe ich gesagt, wer auf eine solche Idee kommt, wird scheitern müssen. Deswegen sollte man es probieren. Aber ich hatte auch gleichzeitig, hatten wir eine ziemlich gute Technik entwickelt, um das auch gleich digital zu machen. Man darf nicht vergessen, früher hieß es ja immer, hat der Publizist Paul Sethe mal gesagt, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu sagen. Das stimmte schon damals nicht. Es waren immer sehr viel weniger, die im Besitz der Produktionsmittel gewesen sind. Und das hat sich, man kann auch sagen, positiv geändert, indem heute im Internet jeder seine Meinung sagen kann. Und das finde ich auch gut und richtig so. Es darf ja auch jeder wählen. Warum soll er nicht seine Meinung sagen dürfen? Dass das natürlich auch dazu führt, dass ein unglaublicher Blödsinn verbreitet wird, das ist die Kehrseite der Medaille. Aber wollen Sie sonst eine Furzensur einführen, wer noch was sagen darf und wer nichts sagen darf? Also ich finde das eine gute Entwicklung, aber sie hat natürlich auch ihre Nachteile. Aber das Wichtigste ist, dass in einer Demokratie jeder sagen kann, was er will.
Ja, ich will auch noch auf etwas hinaus, was sich sozusagen ja in der Entwicklung auch zeigt. Also die großen Zeitungen, Sie selbst erleben das ja bei Springer und mit der Welt und Welt am Sonntag ja auch. Es reicht eben fast schon gar nicht mehr, ein gedrucktes Blatt zu sein, sondern man muss immerhin es schaffen, auf ein iPad zu kommen oder auf ein Tablet. Und man muss eigentlich einen Fernsehsender dazu haben, sonst geht's
genau
gar nicht.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Das habe ich aber auch schon vor 20 Jahren gesagt, als ich bei Spiegel und bei Spiegel TV war, da bahnte sich das ja auch an. Und wir haben ja damals, zu meiner Zeit, da gab es schon Spiegel Online, aber wir haben erst daraus, ich sag mal, eine Tageszeitung im Internet gemacht. Ich weiß auch noch sogar genau den Tag, an dem wir darüber geredet haben und das dann so in Bewegung gesetzt haben. Und ich war immer der Meinung beim Spiegel, wir müssten haben ein Wochenmagazin, das haben wir schon. Eine Produktionsfirma Spiegel TV, die haben wir auch schon. Wir brauchen einen Fernsehsender. Wir hatten auch mal einen, den haben die blöden Männer aber nachher wieder verkauft oder haben mich dazu gebracht, den zu verkaufen, was ziemlich dämlich war. Das habe ich aber auch damals gesagt. So, also wir brauchen einen Fernsehsender und eine Tageszeitung, die wir dann mit der Online-Tageszeitung verknüpfen. Ich weiß auch schon, welchen Plan ich damals hatte. So, und diese Kombination aus Wochenmagazin, Tageszeitung, Online und Fernsehsender, das ist das, was wir jetzt bei der Welt haben. Und das ist der wesentliche Grund gewesen, nachdem wir den Sender N24, der mir ja mitgehört hatte, an den Springer Verlag verkauft haben. Und als Döpfner mich dann gefragt hat, ob ich jetzt in Ruhestand gehen will und Pferde züchten will oder gar nichts mehr machen will oder ob ich weiterarbeiten will, da habe ich gesagt, das mache ich sehr gern, um genau das zu tun, was ich beim Spiegel leider nicht machen konnte, nämlich so eine Mediengruppe zu machen aus einer Tageszeitung, einer Wochenzeitung, einem Fernsehsender und der Online-Plattform. Und das ist genau das, was wir machen. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich einmalig.
Stefan Aust ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Zeitreise heißt sein Buch. Sie sind ein politischer Kopf immer schon gewesen, auch wenn Frau Meinhof das anders gesehen hat. Das heißt, Sie gucken zumindest auf die Politik. Wenn Sie sich jetzt unsere Bundesrepublik anschauen, wenn Sie sich anschauen, wie die Wahlen so laufen, Sachsen-Anhalt, Bundestagswahl am 26. September und sich die verschiedenen Protagonisten der Parteien anschauen, also Frau Baerbock, Herrn Scholz und Herrn Laschet, was denken Sie dann?
Oh Gott.
Okay.
Jetzt bewege ich mich wahrscheinlich auf ganz dünnem Eis. Also ich glaube, dass das Wichtigste in der Demokratie ist der Wechsel. Und wenn es in einem Land zu lange keinen Wechsel gegeben hat, nämlich nach zu vielen Legislaturperioden, dann wird es dringend Zeit für einen Wechsel. Und ich glaube, die, sagen wir mal, Mittelprächtigkeit der Kandidaten, die da gerade im Augenblick sind, haben etwas damit zu tun, dass es nicht genügend Wechsel gegeben hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass, deswegen bin ich strikt, und zwar nicht erst seit gestern, schon seit längerer Zeit, der Meinung, wir brauchen eine Amtszeitbegrenzung für Bundeskanzler oder und auch Bundeskanzlerinnen. So ähnlich, ich weiß, die Argumente sprechen immer dagegen. In Amerika wird der Präsident ja vom Wähler gewählt und das ist bei uns ja anders. Aber ich glaube, gerade weil wir eine solche Parteiendemokratie haben, die darauf hinausläuft, dass jemand Kanzler sein kann, einmal in der einen Koalition, dann in der nächsten Koalition, beim dritten Mal mit der dritten Koalition. Das heißt, sie können niemanden mehr abwählen. Und das Wichtigste an der Demokratie ist ja nicht nur das Wählen, sondern vor allen Dingen das Abwählen können, dass sie von einer Regierung trennen können und dass die Leute sich auch daran gewöhnen, dass es mindestens alle zwei Legislaturperioden auf jeden Fall mal einen Wechsel gibt. Und wenn es lange keinen Wechsel gibt, dann glauben alle Leute, es ist eine einzige Person und ihr Umfeld, die das kann und niemand anders. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem, was wir haben.
Dennoch,
es muss auch mal eine Regierung scheitern können.
Okay. Hat Angela Merkel und ihre Regierung einen guten Job gemacht?
Ach, damit beschäftige ich mich gerade sehr intensiv. Da will ich nichts vorwegnehmen.
Eben, deswegen frage ich das ja. Ich weiß es ja. Es gibt
bin ja gerade dabei, für die UFA eine Serie über Angela Merkel und ihren Aufstieg zur Macht und ihre ihre Kanzlerinnentätigkeit zu machen. Eine ziemlich rein dokumentarische Produktion wird das mit die im Wesentlichen aus Materialien besteht, aus den entsprechenden Zeitläufen. Das kann man unterschiedlich betrachten. Es gibt meiner Ansicht nach ein paar Dinge, die die Republik, will man sagen, in Schwierigkeiten gebracht hat. Also ich finde zum Beispiel, es ist keine große Errungenschaft, dass durch die Migrationspolitik es dazu geführt hat, dass wir das erste Mal eine rechte Partei im Bundestag haben. Ja. Das wird ihr anhängen.
Und auch die Entscheidung, aus der Atomkraft auszusteigen?
Wissen Sie, ich habe selbst mal ein Buch gemacht, ein kritisches Buch über Atomkraft. Ich habe mich viel mit Brockdorf beschäftigt und Demonstrationen und dergleichen mehr. Ich weiß auch, dass die Frage der Endlagerung, das ist alles problematisch, keine Frage. Bloß, ich glaube, dass es sehr schwierig ist, zugleich aus der Atomkraft, aus der Steinkohle, aus der Braunkohle und dann auch noch am liebsten aus der Gaszufuhr aus Russland auszusteigen. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, auch nur annähernd möglich ist, den Energiebedarf einer Industrienation durch Windräder und Solaranlagen zu decken. Das ist einfach eine pure Illusion. Ich glaube, man muss sich der Realität stellen. Und ich glaube, dass wir neigen im Augenblick in diesem Land wirklich dazu, zu träumen.
Das sagt ein Mann, der ein ganzes Leben lang weniger geträumt, aber dafür viel mitgekriegt hat,
ja,
nämlich
stimmt.
Stefan Aust, der das Buch vorlegt, Die Zeitreise, eine Biografie. Spannendes Buch und ich danke für dieses spannende Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Macht immer Spaß, mit Ihnen zu reden.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.